Imagine Albert Einstein, Mother Teresa, Nelson Mandela, and Marie Curie. Who out of those four extraordinary people would you choose to save?
Na, und wen von diesen Persönlichkeiten würden Sie retten, wenn Sie vor der Wahl stünden?
It's an almost impossible decision, but it needs to be made.
So unmöglich die Entscheidung für uns klingt, so wurde sie uns Zuhörerinnen und Zuhörer beim Theaterstück Moving On der Royal Academy of Dramatic Art dennoch gestellt. Auf der Loggia oberhalb des Kongresscenters fanden wir uns ein, um dort dann von den individuellen Geschichten von insgesamt 7 verschiedenen Flüchtlingen zu hören. Das Mädchen, das vor Hunger geflohen war und seine Mutter verloren hatte.
Do you know when my mommy will be here?
Die alte Frau, die vor dem gerade ausgebrochenen Krieg in ihrer Heimat geflüchtet war, der Kindersoldat, der Söldner und so weiter und so fort. Wir sollten unsere Augen schließen und ihren Geschichten lauschen und mussten dann am Ende eine Entscheidung treffen.
Out of these 7 people, only one will be allowed to stay with us in the lodger.
Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte mich dieser Entscheidung ehrlicherweise am liebsten entziehen. Am Ende haben sich dann aber die Zuseher wirklich für eine Person entschieden, die bleiben durfte. Doch kalt gelassen hat diese Intervention, glaube ich, niemanden. Die Geschichten haben uns in Erinnerung gerufen, aus welchen verschiedenen Gründen Menschen flüchten und wie man selbst als empathischer Mensch nicht davor gefeit ist, das Leid anderer zu ranken. Es war ein Stück, das jedenfalls für Gesprächsstoff in den Stunden und Tagen danach gesorgt hat.
Presse Play. Was in Albach wichtig ist. Der Pressepodcast aus Albach wird unterstützt von der Erste Group.
Ja, dieses Theaterstück bringt uns eigentlich auch gleich zur Frage, worüber bei diesem Forum abseits der Bühnen so diskutiert wird. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Kongressjournals aus Albach. Hier sind wieder Anna Wallner und
Eva Winreuter.
Also worüber wird gesprochen? Abgesehen vom Wetter natürlich, das leider oder Gott sei Dank für die meisten Menschen immer noch der ideale Smalltalk-Einstiegspunkt ist. Zuerst war es ja heiß, jetzt regnet es ohne Pause. Sie wissen schon, da kann jeder etwas dazu beitragen. Aber worüber wird sonst gesprochen? Sehr viel natürlich immer noch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dazu hat natürlich auch der mysteriöse Tod von Wagner-Söldnerchef Prigozhin vergangene Woche beigetragen. Dann wird auch viel gesprochen über die Erweiterung der BRICS-Staaten, die ja erst Ende vergangener Woche bekannt wurde. Und sehr viel geht es natürlich auch um nationale Diskussionen, also um innerösterreichische Angelegenheiten, wenn man so will. Zum Beispiel um die drängende Frage, wie man das staatliche Pensionssystem ändern oder unterstützen kann. Sehr oft wird auch, wenn auch mit einem Lächeln, über die von Kanzler Nehammer jüngst losgetretene Debatte zum Bargeld und ob es in die Verfassung gehört, gesprochen. Ja, und die KI oder AI ist nicht nur Thema auf vielen Panels, sondern auch immer wieder unter Teilnehmerinnen. Und die Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, sich mit Freude Gedanken über Veränderungen zu machen und sich nicht vor ihnen zu fürchten, die ist vor allem durch einen sehr lebendigen Workshop von Social Entrepreneur Rob Hopkins in vielen Köpfen angekommen. Ah ja, und um Kryptowährungen und Bitcoin geht es natürlich auch in diesem Jahr wieder sehr oft. So wie auch jetzt gleich in dieser Folge. Eva Winreuter hat Bernhard Haselhofer getroffen. Er leitet die Forschungsgruppe Kryptofinance am Complexity Science Hub in Wien. Und die beiden haben über die Zukunft des Geldes und von Finanzsystemen geredet.
Bernhard Haselhofer und ich treffen uns im Kongresszentrum. Seine Welt ist die der Bits und Bytes. Und eigentlich wollte ich mit ihm darüber sprechen, wie wir in Zukunft bezahlen werden. Bargeld ja oder nein? Und was dann sonst? Immerhin will man in Österreich ja gerade das Bargeld in der Verfassung festhalten. Was ein bisschen absurd ist. Aber gut. Dass wir nicht nur über Bargeld gesprochen haben, liegt auch daran, dass wir hier im Pressepodcast eigentlich jeden unserer Interviewpartner fragen, für was er oder sie in ihrer Arbeit gerade brennt. Haselhofer hat mich deshalb zum ersten Mal mit dem wunderschönen Wort Decentralized Finance konfrontiert. Sie kennen es nicht? Macht nichts. Aber salopp formuliert geht es um alternative Finanzierungssysteme im Internet. Im klassischen Finanzsektor läuft ja alles über Banken. In dezentralen Systemen läuft nichts mehr darüber. Die Leute können im virtuellen Raum direkt miteinander interagieren. Auf Plattformen werden also Kryptowährungen getauscht, Kredite vergeben oder auf die zukünftige Entwicklung von Kryptokursen gewettet. Falls Sie das ein bisschen an die Finanzkrise erinnert, so weit hergeholt ist das gar nicht. Und auch die Gefahren sind nicht zu unterschätzen. Aber hören Sie selbst. Bargeld wird immer so wahnsinnig hitzig und auch emotional diskutiert. Was ist denn Ihre Prognose? Werden wir Bargeld überhaupt in den nächsten 50 Jahren noch haben und erleben?
Also wir haben das jetzt gesehen in dem Seminar. Wir hatten da Teilnehmer von der ganzen Welt de facto drinnen sitzen, aus Skandinavien, aus China, aus Russland auch. Und interessant war das zum Beispiel für die Teilnehmerin aus Skandinavien, dass es komplett absurd war, ein Bargeld überhaupt zu zahlen. Dort ist es einfach normal, diese Gesellschaft ist bargeldlos mittlerweile. In China genauso. Also dort gibt es die zwei Zahlungssysteme, Alipay und WeChat Pay. Das sind die zwei Standardzahlungssysteme, mit denen de facto alle Einwohner Chinas heutzutage ihr Leben bestreiten. Dort ist schon alles digital. Und wir sehen auch in allen Industrieländern einen ganz klaren Trend in Richtung Digitalisierung, in Richtung bargeldloser Zahlungsverkehr. Wenn ich nicht muss, zahle ich auch nicht mehr bar. Also meine Prognose ist, dass natürlich das in Richtung Digitalisierung geht, so wie sehr viele Aspekte in unserem Leben derzeit in die Richtung gehen.
Okay, also Bargeld wird einfach irgendwann nicht mehr Teil unseres Lebens sein.
Es wird einfach, glaube ich, langsam verschwinden, ja.
Gut, aber das heißt, wie werden wir dann in Zukunft zahlen?
Wir werden Apps haben auf unserem Mobiltelefon. Ich meine, wir haben das jetzt schon eigentlich und verwenden diese Apps, um im Geschäft zu zahlen, um anderen Leuten Gelder zu überweisen. Also da reden wir von Peer-to-Peer-Payments. Also es wird einfach das Mobiltelefon wahrscheinlich im Zentrum stehen, des Zahlungsverkehrs als Endgerät. Und da werden unterschiedliche Applikationen drauflaufen, die das ermöglichen. Also es wird Applikationen geben, die jetzt rein wirklich spezialisiert sind auf diesen Zahlungsverkehr. Aber es kann genauso sein, wie man es eben schon in anderen Gegenden der Welt sieht, dass einfach das Bezahlen an sich integriert wird, zum Beispiel in Social Media Apps. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da kann man drüber diskutieren. Aber der technische Trend geht global schon derzeit ganz stark in die Richtung.
Und wie funktioniert das, wenn das integriert ist?
Das sieht man jetzt zum Beispiel bei WeChat Pay in China schon. Das ist einfach, das kann man sich so vorstellen wie WhatsApp bei uns oder Signal, was auch immer, also Applikationen in diese Richtung. Und man kann jetzt nicht nur Nachrichten übermitteln, sondern man kann mit einer Nachrichtenübermittlung zum Beispiel auch gleich einen Betrag mit überweisen. Also die haben das ganz elegant integriert in ein soziales Messaging-System, wie wir es schon kennen.
Aber ist das nicht wahnsinnig gefährlich? Also wenn jetzt unser gesamter Zahlungsverkehr da über irgendwelche privaten Social-Media-Firmen laufen, also natürlich. Ich glaube, Datenschützer stellt die hoher auf.
Natürlich, ja, das ist ein riesengroßes Problem. Also wir sehen es ja in China, da gibt es de facto zwei große Fintech-Giganten, das ist Alipay, und also zwei Systeme, Alipay und WeChat Pay. Der eine ist quasi unter Kontrolle des einen Konzerns, das andere ist unter Kontrolle eines anderen Konzerns. Das heißt, wir haben hier zwei Konzerne, die innerhalb von Chinas den gesamten Zahlungsverkehr abwickeln. Und natürlich hat auch der Staat da sehr hohes Interesse, da mitzulesen. Das ist ja auch bekannt. Also es ist natürlich ein enormes Privacy-Problem.
Was sind die Gefahren, ist eben im Hinblick auch auf Cybercrime, wenn man sich diese Entwicklungen dann anschaut?
Nein, natürlich, jedes System, das man baut, ist angreifbar und wird auch angegriffen. Also man kann davon ausgehen, dass man irgendwann gehackt wird und man muss halt einfach die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen. Das ist nicht immer einfach, beziehungsweise man muss eigentlich einen Plan haben, was man macht, wenn man gehackt wurde und wie man darauf reagiert. Das ist eigentlich heutzutage fast wichtiger, weil zu sagen, dass es nicht passieren kann, dass man angegriffen wird, ist einfach nicht mehr realistisch in der heutigen Zeit. Das ist nur meine Frage, wann das passieren wird. Also da gibt es natürlich eine riesengroße Gefahr und wir sehen das auch schon, zum Beispiel ganz stark in diesem Kryptowährungsbereich, wo ja wirklich Firmen, die Services anbieten, also zum Beispiel Exchanges, rund um den Globus, massiv gehackt werden, wo viele Gelder abfließen. Auch im neuen dezentralen Finanzbereich sehen wir das ganz stark, dass da alles, was irgendwie neu aufkommt und wo dann auf einmal Geld involviert ist, dass da sofort natürlich die Hacker auch drauf gehen und einfach die Möglichkeit nutzen, möglichst elegant und nicht nachvollziehbar Geld abzuziehen.
Gut, was ist dann die Zukunft jetzt im Hinblick auch auf die Entwicklung von Finanzsystemen? Sie befassen sich ja im Moment sehr viel mit Decentralized Finance. Was kommt da auf uns zu?
Also Decentralized Finance baut auf dieser Idee von Kryptoassets auf. Also wir gehen einmal davon aus, es ist keine Währung, es ist einfach nur ein Vermögenswert. Und wenn man digitale Vermögenswerte hat, da sprechen wir von sogenannten Tokens, dann kann man natürlich die auch integrieren in Finanzprodukte. Ich kann zum Beispiel jetzt wetten auf die zukünftige Entwicklung eines Tokenwerts. Warum der Token den Wert hat oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich habe trotzdem jetzt einen Hebel. Das heißt, wir sehen jetzt Finanzprodukte, die gebaut werden auf dieser Technologie. Und warum ist das spannend? Für uns ist es spannend, weil wir natürlich, ich komme aus der Informatik und wir versuchen einmal zu verstehen, was diese Finanzprodukte eigentlich tun. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, ich betreibe seit 2,5 Jahren Forschung in dem Bereich und ich verstehe es nicht. Also wir arbeiten dran, Mechanismen zu bauen, um zu verstehen, was diese Finanzprodukte machen. Und interessant ist, dass man die natürlich miteinander kombinieren kann. Da kann man dann wirklich verschachtelte Konstrukte bauen, die dann am Ende des Tages verwendet werden, auch von irgendjemandem. Der oder die dann vielleicht Geld gewinnt oder verliert, aber richtig verstehen, was dahinter passiert, tut derzeit eigentlich niemand.
Das müssen wir jetzt nochmal im Detail erklären. Warum verstehen Sie das oder warum versteht das niemand, wenn es doch eigentlich von Menschen gebaut ist?
Weil von Menschen gebaut heißt jetzt, also wir reden hier von de facto Software und das sind Softwareprogramme, die von jemandem geschrieben werden. Und im Optimalfall versteht derjenige, der die Software schreibt, was er tut. Aber auch nicht immer. Wir alle wissen, dass jede Software Bugs hat, angreifbar ist. Das heißt, das Verständnis ist schon einmal beim Engineer selbst sehr eingeschränkt oder eingeschränkt vorhanden. Und wenn man jetzt von außen drauf schaut, dann hätte man die Möglichkeit, zu versuchen zu verstehen, was dieses Programm jetzt tut. Aber ich als Informatiker kann Ihnen sagen, das ist auch nicht immer trivial. Also wenn der Quellcode offen ist, dann kann ich es versuchen, aber wenn nur mein 0 und 1 zur Verfügung stehen, dann tue auch ich mir schwer, da noch irgendwie zu verstehen, was da jetzt eigentlich passiert im Hintergrund.
Also für jemanden, der in diesem Thema jetzt nicht wahnsinnig drinnen ist, das Erste, was ich sehe, ist Gefahr, Gefahr, Gefahr.
Kommt drauf an, wie es verwendet wird. Also wenn das quasi innerhalb einer Sandkiste passiert, wo Leute spielen, mit überschaubaren Mengen an Geld spielen, sehe ich es nicht als Problem, vor allem weil die Sandkiste sehr klein sein kann. Dann ist das einfach ein Experiment. Und das ist aus meiner Sicht durchaus legitim. Problematisch wird es, wenn sich das irgendwie vermischt mit dem traditionellen Finanzsektor. Wenn dann zum Beispiel Pensionsfonds anfangen, dort zu investieren und eigentlich nicht verstehen, was eigentlich diese Produkte machen. Weil am Ende des Tages verlieren dann, also es ist auch schon passiert in Kanada zum Beispiel, dann haben halt die Lehrer ihre Pensionen verloren, weil der Pensionsfonds da investiert hat.
Okay, aber das heißt, das passiert ja in Wahrheit schon und normalerweise eben in diesem Sektor, also alles, was in diese Richtung schon mal anfängt, wird sich auch weiterentwickeln. Also wir sind ja erst am Anfang dieser ganzen Bewegung.
Gehe ich davon aus, ja. Aber was ich auch schon sagen kann, also es gibt ja grundsätzlich Institutionen, die an dieser Schnittstelle stehen und die versuchen auch derzeit natürlich ganz genau zu verstehen, was da passiert und versuchen da schon sicherzustellen, dass jetzt Risiken nicht komplett unkontrolliert von der einen Seite auf die andere Seite übergehen können.
Was sind so Decentralized Finance Plattformen? Kann man die vielleicht auch beim Namen nennen?
Ein Beispiel ist zum Beispiel Uniswap. Das ist einfach ein Programm, dass es ihnen ermöglicht, ein Kryptoasset gegen ein anderes zu tauschen. Und da interagieren sie jetzt nicht mit einer Börse, also jetzt nicht mit einem Unternehmen de facto, mit einer Institution, sondern einfach nur mit einem Computerprogramm, das diesen sogenannten Swap komplett automatisch durchführt. Und interessant ist auch, dass diese Softwareprogramme, also die sind wirklich jetzt nicht irgendeiner Person zuzuordnen, die laufen in sogenannten dezentralen, autonomen Organisationen, wo auch eigentlich niemand weiß, wer da jetzt die Kontrolle hat. Und die Kontrolle wird dann de facto exekutiert durch Besitz anderer Token. Das heißt, man kann dann zum Beispiel Zinssätze oder Gebühren kann man steuern, aber das passiert dezentral einfach nur aufgrund der Token-Holdings, also der Beträge von Tokens, den die Teilnehmer in diesen Organisationen halten. Also es ist einfach nicht mehr greifbar. Und ich glaube, das ist die riesengroße Herausforderung auch für die Behörden in Zukunft, weil wenn jetzt jetzt zum Beispiel beim Thema Geldwäsche, da gibt es Institutionen, die halt gewisse Geldwäsche-Richtlinien implementieren müssen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einer Kryptowährungsbörse ein Konto öffnen wollen, dann müssen Sie sich ausweisen. Und das nennt man Know Your Customer, KYC. Aber wenn natürlich keine Institution mehr da ist, keine Personen mehr da sind, die das durchführen können, sondern es ist einfach nur ein Computerprogramm, dann öffnet es natürlich auch Tür und Tor für Geldwäsche und alles, was man eigentlich nicht möchte.
Kann ich einfach Teil dieses Systems werden? Das heißt, ich bin jetzt schlau, ich programmiere da jetzt irgendwas und sage, hallo, ich bin da, oder gibt es irgendwelche Regulatorien da?
Das können wir jetzt sofort machen. Wir könnten jetzt sofort unseren dezentralen Exchange aufbauen. Halbwegs mittelbegabter Informatiker braucht wahrscheinlich dafür 10 Minuten. Und dann müsste man nur mal andere davon überzeugen, dass sie das auch benutzen. Und dann läuft das, ja.
Also Sie erzählen mir das so entspannt. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, das hat ja das Potenzial, einfach die komplette Welt ins Chaos zu stürzen. Also, mich erinnert es ein bisschen an die Wirtschaftskrise, wo ich sage, jeder hat halt irgendwie quasi Geld in irgendwas investiert, was in Wahrheit nicht gedeckt war. Ja, das war ja auch so ein Thema. Man hat eigentlich nicht mehr gewusst, wie dieses ganze System funktioniert. Es ist das nächste System vor uns, wo wieder niemand eine Ahnung hat.
Genau. Also es gibt auch sehr prominente Stimmen, die genau ungefähr den Wortlaut sogar verwenden, um das System zu beschreiben. Ein Repräsentant einer amerikanischen Behörde hat das wirklich verglichen mit Credit Default Swaps, die halt zu der Krise 2008 geführt haben, wo auch das Problem war, dass niemand mehr die Verschachtelungen verstanden hat und auch diese Risiken nicht mehr verstanden hat. Und ich glaube, das ist natürlich unheimlich wichtig, dass man da mal ansetzt und versucht zu verstehen, was diese Dinge eigentlich machen. Speziell in Kombination miteinander. Und das ist eigentlich auch die Forschung, die wir derzeit betreiben, Complexity Science Hub.
Okay, und was sind jetzt so Ihre großen Erkenntnisse in den letzten 2 Jahren?
Wir können zumindest für gewisse Teilaspekte, also wenn jetzt zum Beispiel ein Benutzer oder eine Benutzerin irgendetwas verwendet, so ein dezentrales Finanzprodukt, dann sieht man ja als Benutzer am Schluss nur irgend so eine Maske, mit der man interagiert. Und man weiß aber nicht mehr, was dahinter eigentlich passiert. Und wir haben zum Beispiel mittlerweile einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir diese Finanzprodukte entschachteln können. Das heißt, wir können da mal reinschauen, okay, was steckt da jetzt eigentlich drinnen? Woran wir derzeit gerade arbeiten, ist, wir versuchen, diese Governance-Strukturen zu verstehen. Also diese Protokolle werden ja von sogenannten Token-Holders kontrolliert, was ja auch durchaus legitim ist, aber niemand weiß, wer oder was da jetzt eigentlich dahinter steckt. Und wir versuchen jetzt einmal zu verstehen, wie diese Struktur ausschaut. Und gibt es da, also ein bestes Beispiel ist, wenn es ein Protokoll gibt, wollen wir einfach mal verstehen, wird das jetzt de facto kontrolliert von 2, 3 Entitäten oder sind das wirklich hunderte von Leuten, die da irgendwie mitgestalten oder mitwirken?
Ja, und zum Schluss folgt heute ausnahmsweise ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Presse veranstaltet nämlich wieder einen Talk auf der Alm. Und zwar am 30. August, das ist der Mittwoch. Dort diskutiert mein Kollege Michael Köttrich mit Ralf Wolfgang Lothert von GTI Austria, mit Oliver Suchotzki, der ist Partner bei EI People Advisory Services, und mit Christine Unterreiner vom Institut für Psychologie an der Universität Innsbruck. Sie werden unter dem Titel »Wer hat denn bitte euch gefragt?« darüber reden, wie es um Mitsprache, Gehörtwerden und Eigenverantwortung von Mitarbeitenden in großen Unternehmen bestellt ist. Nachdem das Wetter an diesem Tag schon wieder besser sein dürfte, wird die Wanderung aller Voraussicht nach stattfinden. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr vor dem Kongresszentrum und von dort geht es dann gemeinsam zur Zirmalm. Wir erzählen Ihnen das, weil man noch dabei sein kann. Es gibt ein paar wenige Restplätze. Melden Sie sich an unter veranstaltungen@diepresse.com. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Ja, und hier hören Sie uns noch 3-mal mit unserem Kongressjournal aus Alpbach. Das kommt jeden Morgen um 6 Uhr früh. Wir freuen uns über Feedback, Lob oder Anregungen. Also schreiben Sie uns. Die Postadresse finden Sie in den Shownotes unserer Folgen. Und wenn Sie mögen, was Sie hier von uns hören, dann sagen Sie es bitte anderen weiter. Bis morgen.
Presse Play. Was in Alpbach wichtig ist.